Click and Rush Episode 6. Ich bin @UliHebel auf X, auf Instagram, auf TikTok. Ich glaube, das war's. Nee. Dieses eine da, was ich immer nicht weiß. Blue Skies.
Bleischool, genau. Ich war auch in der Bleischool. Mein Name ist @JoremHebel auf denselben Plattformen wie Uli. Auch, weiß gar nicht, ob wir auf unterschiedlichen Plattformen unterschiedlich aktiv sind. Ich glaube schon. Du bist ja jetzt neuerdings Influencer geworden.
Läuft gut.
Wie wir alle wissen. Ja. Ja, wen hast du schon so alles beeinflusst?
Das weiß ich nicht. Negativ beeinflusst. Da gibt's einige. Aber da bist du noch vor mir. Vielleicht laden Absolut. Wir den Kollegen irgendwann mal ein, der dir immer nette Liebesgrüße schreibt.
Ja, da können wir am Schluss vielleicht noch drauf eingehen. Aber machen wir erstmal ein bisschen Fußball.
Ich glaube, das glaube ich auch. Das ist definitiv besser. Denn das Wochenende hat natürlich so einiges hergegeben. Ich sage aber vorneweg nochmal auch, dass wir das nicht vergessen. Solltet ihr es noch nicht gehört haben, dann lege ich euch das gerne sehr nahe. Wir hatten am Donnerstag, ist am späten Abend online gegangen, Fabian Scheer im Podcast. Diejenigen unter euch, die das Feed abonniert haben, die werden das wissen. Gibt aber immer ein paar, die über verschiedene Plattformen einfach mal reinhören oder mal hier oder da kommen. Denen sei das nochmal gesagt. Hat sich eine runde Dreiviertelstunde Zeit genommen und ich glaube, so offen hat man ihn sonst kaum sprechen hören über seine Zukunft, was das Persönliche betrifft, über auch die sportliche Lage bei Newcastle. Ich glaube, über Steve Bruce. auch da sehr offen über die aktuelle sportliche Lage. Da glaube ich, können wir uns schon einigermaßen bestätigt sehen, wie wir das Ganze eingeordnet hatten. Jetzt, was am Wochenende passiert ist, dann gegen Fulham. Also hört rein, sagt uns auch gerne, wie ihr sowas findet. Denn klar ist auch, wenn ihr es nicht hört, dann brauchen wir es auch in Zukunft nicht mehr machen. Das heißt, wenn es euch gefällt, wenn ihr es hört, dann wir sind am einen oder anderen nochmal dran. Ob euch sowas interessiert, zeigen aber dann letztlich wie überall im Leben die Zahlen. Das ist ja völlig logisch. So, dann kommen wir doch zu dem Spiel am Wochenende, über das die ganze Welt gesprochen hat, Southampton gegen Ipswich. Nee, logisch. City gegen Arsenal, ein 2:2 ist es am Ende geworden. Ich habe ja das schon letzte Woche auch gesagt, ich find's fast schade, dass ein solches Topspiel schon zu dem Zeitpunkt der Saison stattfindet, also irgendwie fast vorweggenommen scheint und ein paar Umstände machen es dann auch so, dass man gesagt hat, oh, schade, dass die dann auch nicht in absolut voller Kraft aufeinandertreffen. Nichtsdestotrotz, dieses Spiel, das können wir glaube ich einmal vorneweg nehmen, hat einmal mehr nicht enttäuscht. Es ist anders gewesen als die letzten Aufeinandertreffen auf eine Weise und trotzdem war es unterhaltsam, wie immer.
Ja, ich muss zugeben, du hast mich jetzt gerade echt gehabt mit Ipswich gegen Southampton. Ich habe wirklich gedacht, wo will er jetzt hin? Aber war kurz überrascht. Ja, du hast natürlich vollkommen recht. Ich finde es auch ehrlich gesagt schade, dass es gleich zu Beginn ist, vor allem, weil ja letzte Woche North London Derby war und dann gleich hintereinander Manchester City auch noch. Ich finde das immer ein bisschen besser, wenn es geraffter ist, vor allem, weil wir ja dann auch wissen, dass dieses letzten Jahre war das immer verhältnismäßig spät. Das heißt, es hat die Saison mit entschieden und es gab so ein kleines Finale kurz vor Schluss. Das gibt's halt jetzt nicht. Also das ist jetzt schon vorbei. Und deswegen finde ich das schon ein bisschen schade, aber es ist, wie es ist. Geliefert hat es auf jeden Fall, auf eine ganz verrückte Art und Weise. Da kann jetzt der eine oder andere sagen, mir hat es gefallen. Der andere wird wahrscheinlich sagen, es war wild. Unterhaltsam war es aber, glaube ich, auf jeden Fall. Insgesamt
ja, das Spiel. Das ist so. Ich würde sogar sagen, eine der unterhaltsameren Versionen aufgrund von 2-3 logischerweise Eingriffen dann, die es gegeben hat. Einmal auf Verletzungsseite, dann aber auch natürlich logischerweise platzverweisseitig, sodass das dann auch nochmal eine besondere Dramatik bekommen hat. Aber vielleicht klären wir mal vorneweg, das Ergebnis heißt am Ende 2-2, ist das okay? Oder ist da ein Team vielleicht sogar dann am Ende, so wie es lief, ein wenig zu gut weggekommen?
Ja, das da würde der eine oder andere sagen, wahrscheinlich depends, also wie man sieht. Auf der einen Seite muss man sagen, Arsenal hat nicht gut begonnen, kassieren das Gegentor, da habe ich mir gedacht, okay, das könnte jetzt echt bitter werden, das könnte echt bitter werden für sie. Dann aber wiederum, das Spiel gedreht, in der Folge besser gewesen und wahrscheinlich sogar, wenn jetzt, da kommen wir dann zum nächsten Punkt dann demnächst, wenn Trossard sich nicht gelb-rot abholt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass sie das Spiel gewinnen. Expected Goals sagt 2,18 zu 0,67, das ist natürlich, Endresultat, in der ersten Hälfte war es 0,77 zu 0,61, also da war es eigentlich verhältnismäßig ausgeglichen. Arsenal hat einfach diese unfassbare Eckenstärke, Arsenal hat Calafiori mit einem Traumtor, jetzt kann man sagen, naja, das war Glück, die haben überperformt, die haben zwei Dinger reingehauen, die müssen nicht fallen, Aber ganz ehrlich, wie oft hat City das in großen Spielen gemacht? Also genau das ist ja das, was du in einem großen Spiel brauchst, dass du aus wenig viel machst. Und da muss ich schon sagen, das hat mir sehr gut gefallen, wie Arsenal das gemacht hat. War richtig gut, war effizient. Das ist das, was ich Arsenal ja immer, wie sagt man, unterschlage, dass sie das eben nicht können. Oder zumindest ihn abspreche. Und das ist halt jetzt genau der Fall gewesen. Das war sehr beeindruckend. Also ich war wirklich sehr beeindruckt von der Art und Weise, wie Arsenal zurückgekommen ist, wie sie das gemacht haben. Ja, und dann passiert halt das mit Trossard. Das darf einfach nicht passieren. Ich habe die Zusammenfassung gemacht für Sky. Können wir gleich auch nochmal drauf eingehen, übrigens auf dann die Übertragung. Aber kurz noch das zu sagen. Ich habe es mir gestern dann wirklich nochmal extra beide Szenen dann angeschaut. Die erste Karte ist klar, es ist Trikotzupfen. Jetzt kann man sagen, naja, er hat nicht lang gezupft, er hat nicht heftig, whatever. Es ist eine gelbe Karte, keine Diskussion. Und die zweite ist einfach nur dämlich. Also wenn du dir anschaust, wie er da einsteigt, mit Gelb schon direkt neben dem Schiedsrichter, den wir auch kennen alle, dann ist es einfach zu viel gewesen. Und dann brauchst du dich einfach auch nicht wundern, dass du da vom Platz fliegst. Ich fand's hart. Ich bin immer kein Freund von harten Entscheidungen in solchen Spielen, weil ich finde, da kannst du mal ein wenig Fingerspitzengefühl zeigen lassen. Grundsätzlich, das ist jetzt aber nicht auf diese Situation gemünzt. Diese Situation ist so zu bewerten, weil einfach Trossard einfach nur stockdämlich ist und es einfach nur provoziert. Und das muss einfach nicht sein. Und vor allem, wie gesagt, wenn du schon gelb hast, 10 Minuten davor gesehen hast und der Schiedsrichter steht neben dir, dann ist es einfach nur dämlich. Und wer Michael Oliver kennt, der weiß auch, sorry, der wird da zugreifen. Deswegen, das war einfach nur dämlich und dann ist es so und damit hat sich Arsenal selber geschadet. Ich glaube, dass mit ihrer Art und Weise zu spielen an diesem Tag, wie griffig sie waren, wie effizient sie waren, hätten sie City ansonsten geschlagen und hätte ja auch fast trotz dessen noch gereicht.
Boah, ja, also grundsätzlich, wenn man die Anteile nimmt, dann muss man ja fast schon zu dem Ergebnis kommen, dass am Ende eigentlich City das logischerweise hätte gewinnen müssen, weil sie halt einfach mit einem Mann mehr spielen und logischerweise Arsenal im zweiten Durchgang dann ein langes Spiel angehängt haben. Das ist ja völlig normal in Überzahl. Also das ist ja eh schon schwierig, gegen City zu spielen und wir haben ja sowieso damit gerechnet, dass Arsenal das Ganze wahrscheinlich eher defensiv angeht, ohne Ødegaard, ohne Rice und dann aber nochmal dazu mit einem weniger, ist es ja fast klar gewesen und dass sie Lowblock können, haben sie ja schon zeitweise im letzten Spiel gezeigt. Das muss man denen wiederum lassen, das haben sie dann gut gemacht und es ist ja auch, also es soll jetzt keine Kritik sein in dem Sinne, das ist ja das einzig Logische, was du dann machst. Du spielst gegen den besten Gegner, den es gibt, fertig, der dich ja in allen Variationen theoretisch zerspielen kann. Also ist ja alles denkbar bei City. Und dass du so gegenhältst, auch im Übrigen physisch gegenhältst, das ist, glaube ich, was immer noch viel zu kurz kommt bei Arteta's Arsenal, dass der ein Team aufgebaut hat, das wirklich dagegen halten kann. Und hatte in dem Fall nichts anderes zu tun. Ich mag das total nachvollziehen, dass er das so gemacht hat, aber anteilsmäßig hätte das natürlich City gewinnen können. Ich glaube auch, wir kommen ja gleich nochmal auf die Verletzung als solches dran, das Einzige, was City nicht hat in dieser Mannschaft, also so, man kann jetzt mal Profile nehmen und wie sie zu Chancen kommen, das Einzige, was vielleicht sogar Rodris komplett versteckte Superkraft ist, ist, dass sie keinen außer ihm haben, der spät an den 16er nachrückt und auch mal aus zweiter Reihe schießen kann. Also die City-Fans werden sich an Istanbul erinnern, das meine ich damit. Und wenn man den noch hätte, der das noch stärker machen kann, der trotzdem aber natürlich dann auch im sofortigen Defensivumschalten wieder stark genug ist, wenn man den noch gehabt hätte, dann sage ich, stretcht das Feld nochmal anders und dann passiert es auch. Aber so ist es halt nicht gekommen. Nichtsdestotrotz möchte ich schon eigentlich fast hergehen und sagen, ich hätte ja auch nie gedacht, dass Arsenal das durchzuziehen weiß bis so lange, sodass es sich am Ende dann wahrscheinlich wiederum für Arsenal anfühlen wird als Mist. Da haben wir eigentlich 2 verloren, was aber in Wahrheit ja eigentlich nicht stimmt. Was vielleicht sogar unterm Strich, wenn ich das jetzt so sage, hört sich es wahrscheinlich eher so an wie, geht eigentlich, wie es ist, so in Ordnung. Aber ist schon klar gewesen, dass es sich natürlich so, ja, einfach, ne, in die Richtung entwickelt, glaube ich.
Ja, also Rodri ist klar, also der ist super wichtig in beide Richtungen. Also es gibt ja nicht umsonst, glaube, wie war es, eine Niederlage in den letzten 80 Spielen mit ihm oder so. Das ist nicht umsonst so, das ist nach vorne so, das ist nach hinten so. Gab ehrlich gesagt, können wir ja auch, also so eine kleine Side Note, aber ich habe das jetzt auch gestern getwittert. Der Zusammenprall mit Havertz und Rodri ja gleich nach Anpfiff 3 Sekunden oder so. Als Rodri einfach Havertz in sich reinlaufen lässt und der nicht zurückstößt, sondern einfach so, ja, sich das annimmt oder nicht zurückgeht so, sondern einfach annimmt. Ehrlich gesagt, ich sehe das jetzt von Havertz ein paar Mal in den letzten Spielen, dass der so versucht, irgendwie Härte zu demonstrieren. Es gibt immer mal so Momente, wo der glaubt, irgendwie, er muss jetzt irgendwie so ein bisschen auch dagegen halten, sage ich jetzt einfach mal, und zeigen so quasi, ihr könnt mit mir nicht alles machen. Das hat er da gleich vom Beginn gemacht. Aber es gibt auch, ehrlich gesagt, weil Rodri immer so dargestellt wird, ich lese ja mittlerweile, ist der ja so Everybody's Darling, lese nur, ja, der hat kein teures Auto und der bla bla bla. Das ist oftmals auch Marketing, ja, also nicht immer täuschen lassen. Ich sage jetzt nicht, dass das ein Arsch ist oder so, ganz im Gegenteil, alles okay. Aber der ist in den letzten Spielen schon auch ein paar Mal, finde ich, hatte sie ja letzte Woche dann auch, der hat schon auch so momentan eine kleine Phase, wo er überpaced, wo er mir von seinen Verhaltensweisen nicht gefällt, sondern er einfach mal so ein bisschen übertreibt und so ein bisschen klebrig wird. Und das war da auch wieder der Fall. Deswegen dann auch sich gleich fallen lassen und so übertrieben. Er selber sucht den Kontakt zu Havertz. Havertz backt nicht down, ja, wie der Engländer sagt, also rennt durch und dann fällt er so, als wäre. Deswegen, das ist das Traurige und das ist genau die Situation. Jetzt kommen wir nämlich dazu. Dann ein paar Minuten später bei der Ecke fällt er wieder und ich dachte mir wieder, jetzt spielt der schon wieder. Und das Problem ist, dann war es eine echte Verletzung. Und du hast natürlich erstmal das Gefühl, so quasi, jetzt übertreibt er wieder. Und es ist aber nicht so gewesen, ganz im Gegenteil, sondern es war ja richtig heftig. Sieht nach einer heftigen Knieverletzung aus, so wie es zunächst mal aussah, wie er aufgetreten ist und ohne wirkliche Beteiligung. Also ich habe ja dann immer einen Cutter daneben. Der mit mir schneidet, der sagt auch gleich, naja, du, aber schau mal, Thomas Partey trifft den schon, sage ich, nein, schau mal, das rechte Knie hält er sich, Thomas Partey hätte das linke Knie treffen können, so wie sie stehen. Ja, stimmt, das ist ohne Beteiligung. Und dann geht der einfach runter, aber du denkst erstmal, der will jetzt Thomas Partey in Faul da irgendwie anhängen. Ist aber nicht so, sondern es war einfach eine Verletzung. Und das ist halt genau das Problem von solchen Geschichten. Wenn du dich immer fallen lässt, oder wenn immer fallen lässt, ich will es nicht übertreiben, aber wenn du dich fallen lässt, dann glaubt man dir irgendwann mal ein echtes Foul nicht mehr, theoretisch. Und jetzt war es hier natürlich nichts, aber ihr, glaube ich, versteht, worauf ich hinaus möchte. Grundsätzlich, klar, wichtiger Spieler, und der hat natürlich dann auch gefehlt, das muss man auch sagen. Da ist einfach dann so noch diese letzte Abgezocktheit, die fehlt dann einfach logischerweise, ist ja klar.
Ja, aber das ist schon richtig, was du sagst, der ist drüber. Also das in dem Punkt ist er, das weiß man ja hier im Podcast, wenn man den öfter hört, dass ich den Spieler sehr schätze für alles, was er tut, aber der ist echt drüber gerade. Also in dem Punkt, das ist keine schöne Entwicklung. Ein bisschen was von den Dark Arts gehört dazu, glaube ich, gerade in so einem Spiel gehört es dazu, aber das ist too much, das ist schon so.
Haaland getroffen, das können wir auch noch kurz, weil das ja die Szene war, gleich nach 9 Minuten getroffen, 10. Tor im 5. Spiel, das ist komplett wahnsinnig, wenn man sich das mal überlegt, also das ist eine unfassbare Zahl jetzt schon, wenn man sich mal, nur Chelsea hat mehr Tore, City natürlich auch logischerweise, aber von anderen Teams hat nur Chelsea mehr Tore erzielt als Erling Haaland, das nach 5 Spielen, das ist wirklich Wahnsinn, klasse von Savinho geschickt und dann, glaube ich, können wir kurz die Übertragungssequenz hier kurz reinflechten, weil ihr ja mitbekommen habt, das Tor ist auf Sendung nicht zu sehen gewesen, erst nachgereicht worden. Dafür entschuldigen wir uns natürlich nochmal, aber da kann jetzt Sky Deutschland in dem Fall überhaupt nichts dafür. Das Signal ist ausgefallen und zwar weltweit. Das haben wir dann ziemlich schnell erkannt daran, dass die Szene dann in der Halbzeitpause 30.000 Mal nachgereicht worden ist in allen Sequenzen. Also sie wurde aufgezeichnet, logischerweise, sonst hätte man es ja nicht zeigen können, aber sie wurde dann auch in der Realgeschwindigkeit und in der Realeinstellung, so wie man sie wirklich dann sieht im Fernsehen, wenn aus dem Spiel heraus entwickelt, wurde sie uns 50.000 Mal nachgereicht. Und das war dann ziemlich schnell klar, dass das nicht nur ein Problem von uns, weil wir sehen ja auch logischerweise auf den Gerätschaften Ausschlag, ob wir das sind oder nicht, sondern es war einfach von vor Ort Problem von den englischen Kollegen. Dafür trotzdem nochmal Entschuldigung, weil überlegt euch mal, zum Beispiel ich saß gestern, ihr schaut gerne das Spiel, klar, ich muss eine Zusammenfassung draus machen. Das heißt, ich brauche diese Szene, sonst kann ich nicht nach Hause gehen. Und dann haben wir Glück gehabt, dass sie in der Halbzeitpause, ich habe schon geflucht, aber hat Gott sei Dank funktioniert, alles super. Und ja, es ist unglücklich, aber können wir jetzt in dem Fall leider Gottes nichts dafür.
Ist okay, ich habe es eh nicht gesehen, weil ich konnte das Spiel gar nicht live sehen und habe auch gar nicht geschafft, die erste Hälfte komplett nachzuschauen, weil ich Cinderella nachzuspielen hatte zu Hause.
Das ist absolut, ja, ist wichtiger.
Ich war der herzogliche Bote, ich war der Prinz und ich war die Fee. Aber habe trotzdem Ärger bekommen, weil ich es nicht gut genug gemacht habe.
Ja, das ist absolut auch zu Recht. Aber vielleicht kann man, Trossard, du hast dir nachgeschaut, Gelb-Rot, gehst du mit?
Also, echt sogar, wäre ich Arteta, würde ich mich total drüber aufregen, weil es halt wirklich vielleicht sogar am Ende den Sieg gekostet hat. Also das sind genau die Nuancen. Das geht nicht gegen Manchester City. Also das geht nicht im Quervergleich mit denen, im quasi Fernduell kannst du dir diese Dinge nicht leisten. Aber wenn du sie quasi schon hast, dann erst recht nicht. Und deswegen wird mich das wahnsinnig machen an seiner Stelle. Und ich meine, das ist auch so, das wird den auch wahnsinnig machen. Da müsste ich mich sehr täuschen, wenn der nicht sich, also der hat sich natürlich wie immer in Richtung Schiedsrichter aufgeregt. Finde ich im Übrigen auch immer nicht so schön. Also auch da ist mir, das ist mir too much. Emotionen ja, aber ich habe das Gefühl, dass das oftmals keine Emotion ist, sondern eher ein geplanter Ausbruch. Aber der wird auch nach innen sicherlich diesbezüglich furios sein, zu Recht auch. Das ist dumm.
Ja, also er hat ja logischerweise, ich habe es ja dann auch mir ein paar Mal angeschaut, er hat mir so Lippen lesen, wenn ich jetzt nicht der Allerschlechteste bin darin, gerufen so quasi, it's over, so quasi, aber nicht im Sinne, also ja, das ist in doppelter Hinsicht richtig, weil damit war das Spiel vorbei für Arsenal gefühlt und natürlich logischerweise auch, er meinte erst so quasi, diese Entscheidungsgeschichten hier sind vorbei, es nervt langsam so in die Richtung, jetzt ist der Punkt erreicht so quasi. Da hat er natürlich, also ich kann es verstehen aus seiner Sicht, weil ich würde als Trainer auch versuchen oder ich wäre als Trainer auch sauer, aber im Endeffekt ist es Kanalisieren. Trossard war einfach dämlich, Punkt aus. Und gerade von ihm habe ich das nicht verstanden, weil der ja eigentlich jetzt nicht so der Typ ist, der sich so zu sowas hinreißen lässt. Da gibt's andere, aber ihr könnt ja auch mal schauen, wie viele Platzverweise Arsenal gegen Brighton schon die Geschichte, jetzt wieder in Unterzahl. Aber auch zum Beispiel, ich kann mich noch erinnern, Gabriel damals gegen City vor ein paar Jahren. Also das kommt ja auch in solchen Phasen. Das ist natürlich eine Drucksituation, ist klar, brauchen wir gar nicht drüber reden. Das ist eine absolute Drucksituation. Oder auch zum Beispiel Northampton Derby damals, Holding, glaube ich. Das ist schon, du musst da einfach cool bleiben und das passiert City halt nicht. In solchen großen Spielen sehen die halt nicht rot. Ja, genau. Und das ist halt, heißt jetzt nicht, dass Arsenal da ein Problem hat. Das ist jetzt, ich glaube nicht, dass das ein sich durchziehendes Problem ist. Ich glaube einfach nur, dass dass manche Spieler einfach, glaube ich, diesem Druck manchmal nicht gewachsen sind. Das sind Einzelsituationen, aber es darf dir nicht passieren.
Das habe ich anders.
Vor allem nicht so dämlich im Mittelfeld.
Ich ehrlich gesagt, wenn du das, also man muss es ja unterteilen, aber wenn du dieses Spiel nicht verlierst gegen Manchester, also das muss man ja immer nochmal sagen, die Perspektive, die man einnehmen muss, ist, der Gegner heißt Manchester City. Und auch, dass wir das nicht unter den Teppich fallen lassen, wenn wir es bei Arsenal sagen, müssen wir es bei City auch sagen, kein Ake, halte ich immer noch für wahnsinnig wichtig in der Truppe, und kein Kevin De Bruyne, der jetzt bis Inter, glaube ich, war der 5. Start in Folge und jetzt ist er aber in dem Spiel nicht dabei. Das, bei dem ist es ja schon immer 50% des Erfolges, dass er da ist, dass er erscheint. Das muss man da auch nochmal sagen. Aber gegen dieses Manchester City sich dann am Ende mental so dagegen zu halten, ich glaube, da können wir langsam aufhören, das ins Feld zu führen, glaube ich, ganz persönlich bei Arsenal. Ich behaupte eher, das ist aber wirklich nur eine Behauptung und das ist mit einer der größten Kritikpunkte, wenn der da draußen so rumhampelt und Anti-Schiedsrichter ist, dann sind es die Spieler auch. Und wenn sich nur 2% der Theatralik übertragen auf die, die auf dem Feld sind, und das halte ich für völlig normal, dann passiert sowas, dass jeder Einzelne vielleicht etwas zu viel mitbringt. Sieht man bei Havertz. Und da habe ich manchmal noch meine Probleme, dass einige von denen sich zu sicher sind, dass sie den Rücken des Trainers haben, A. Und B, vielleicht aber einfach fast schon übermotiviert in Anführungszeichen sind. Kann man natürlich von verschiedenen Sichten her oder von verschiedenen Perspektiven her sichten, das ist klar, aber das ist so mein Ding. Und im Übrigen, das muss man auch nochmal sagen, also wenn wir schon über die Unterschiede sprechen, Arsenal, ich Kannst du dich erinnern, dass je ein Team bei Standards so dermaßen gefährlich war? Wirklich? Nee. Also wirklich, ich meine es jetzt wirklich all time. Ich kann mich nicht erinnern, dass es eine solche Macht gab nach ruhenden Bällen, wie Arsenal das jetzt seit 1,5 Jahren ist. Das ist unfassbar.
Ja. Ich habe es ja gestern letztens eh gesagt, Nicolas Jouvert sollte Trainer des Jahres werden. Also das ist ein unfassbarer, der Engländer, ich habe den Engländer dann, wir haben zufällig aus den Engländer drauf liegen, es kam nur über den Engländer rein, der hat einfach nur gebrüllt, über den Schnittrechner kam nur der Engländer rein. Und der hat nur gebrüllt, Arsenal, let's the stand, wie der gesagt, die extra Muscle Play. Und ich glaube, das ist echt so. Diesen extra Muskel einfach spielen zu lassen, zu sagen, wow, es ist einfach unglaublich. Es gibt wirklich kein Team, die das so perfektionieren, weil die in jedem Spiel irgendeine Variante drin haben, wo ich mir denke, was ist denn jetzt wieder? Was machen die jetzt wieder? Also jetzt haben sie angefangen, da irgendwie ganz links hinten zu stehen. Alle denken, ja, okay, der wird da hingehen. Und dann kommt einer von hinten, dann kommt aber einer aus dem Rückfeld. Und so weiter und so fort. Also du hast so viele Varianten, so viele Curveballs, die da schmeißen. Gabriel ist sowieso, brauchen wir nicht reden. Also ich finde, das ist momentan, gab ja auch schon so kleinere Fehlerchen dann irgendwie so. Aber grundsätzlich gesehen momentan wahrscheinlich einer der besten Verteidiger der Welt. So wie der, wenn er wirklich on point ist. Diese Aggressivität, diese Leidenschaft, diese Emotionalität, die der in seinem Spiel hat, ist brutal, wie der sich reinschmeißt da vorne, brutal. Deswegen sage ich ja, wenn wir damals gesagt haben, wir erinnern an das West Ham-Spiel, damals, als wir das erste Mal Match of the Week hatten, als wir gesagt haben, irgendwie liegt es in der Luft, dass der einen Fehler macht und zack, macht er einen Fehler. Das ist, da sind wir auch nur deswegen so gewesen, weil wir gesagt haben, der könnte es ja eigentlich. Und jetzt, glaube ich, siehst du in dem einfach nochmal, das hat einen guten Grund, warum man immer sagt, die Prime eines Verteidigers ist so, wenn es auf die 30 zugeht langsam, also je mehr man auf die 30 zugeht, desto besser wird man, weil der einfach mehr Erfahrung hat, der wird ruhiger, der wird entspannter und trotzdem diese Emotionalität, trotzdem diese Aggressivität, der ist momentan brutal. Calafiori muss man kurz erwähnen. Ich habe doch getwittert, das ist ein Risiko, den spielen zu lassen, weil du weißt nicht, was er bringt. Ich finde die Idee gut. Also es heißt ja, Ben White war angeschlagen. Auf der anderen Seite, du bringst Ben White dann wenig später. Das ist oftmals, ich sag nicht, dass Arteta gelogen hat, aber es ist oftmals auch von Trainern dann einfach ein, dann gibt's keine Schlagzeilen, wenn ich einen Stammspieler mal rauslasse und eine komische Entscheidung treffe. Calafiori hat ja bis dato nur so kleinere Einsätze gehabt, dann Startelfdebüt und ich habe schon gesagt, es ist ein Risiko. Ja, ich verstehe, worauf er hinaus will. Du hast 4 Innenverteidiger, das ist Pep Spiegeln am Ende des Tages. Du hast einfach defensiv noch einen Spieler, der mehr mitdenkt, der kann aber auch nach vorne. Und du hast ja mit Timber ist momentan auch, sorry, aber Jurrien Timber ist unglaublich auch der ist einfach, wir haben es gestern bei Rondo auch gesagt, der kommt zurück nach einer Kreuzbandverletzung und spielt dir beide Seiten, als wäre es nichts, mit einer Aggressivität, mit einer Schnelligkeit, mit einem Einsatzwillen, mit einer Dynamik, mit einer Arbeitsrate, das ist fußballerisch auch brutal, Wahnsinn, auch wenn er gestern sicherlich jetzt schon bessere Tage hatte als gestern, trotzdem überragend. Und das Tor von Calafiori ist Welt. Das ist einfach unfassbar. Wie er den trifft, ist aus einer verhältnismäßig billigen Situation, wo war jetzt nicht viel los. Ich habe eigentlich kurz weggeschaut und in dem Moment schreit Jonas Friedrich und dann, wow, fliegt das Ding rein. Ein unfassbares Traumtor in so einem wichtigen Spiel auf so einer Stage. Es ist einfach Wahnsinn. Also das muss man wirklich sagen. Declan Rice zurück, glaube ich, muss man noch kurz erwähnen. Hat auch schon bessere Tage erlebt, aber war trotzdem wichtig. David Raya, auch dem müssen wir, glaube ich, mal ein bisschen Buße tun. Der ist in den letzten 2 Spiele von ihm waren brutal. Also das Spiel gegen Bergamo war Wahnsinn, wie er da hält. Brauchen wir nicht reden, den Elfmeter und dann den Nachschuss. Hier gegen City wieder 2-3 Aktionen, wo du dir denkst, das ist unglaublich. Der war wieder Man of the Match. Ihr wisst, ich bin nicht sein größter Fan. Momentan ist David Raya wirklich einer der besten Keeper der Liga, wenn nicht sogar der beste Keeper der Liga, muss man echt sagen. Also in der aktuellen Verfassung, Jonas Friedrich hat einen sehr, sehr schönen Satz gesagt, den ich gerne zitieren möchte. Er ist der größte 1,83 Keeper der Welt. Und das ist er momentan wirklich. Weil es auch nicht so viele davon gibt, aber das ist wirklich, also wir müssen da, wie gesagt, wenn man kritisiert, muss man die auch loben. Und auch das, was du gesagt hast, ich sehe bei Arsenal, das habe ich ja anfangs schon mal angedeutet, ich sehe bei Arsenal jetzt auch schon diese Entwicklung dahin. Das ist ja genau das, was wir gesagt haben. Und was alle immer sagen. City ist seit Jahren in diesem Titelkampf. Die spielen dir das nachts runter. gegen Liverpool, gegen Arsenal, das ist denen wurscht. Arsenal muss sich da reinentwickeln und ich sehe da schon eine Entwicklung, dass die sich aus solchen Spielen nicht mehr rausnehmen lassen, dass die bis auf eben so einzelne Aktionen mit eben roten Karten, das sind dann so kleinere Scharmützel, die sie sich einfach sparen müssen, aber so im Spielverlauf her werden die immer ebenbürtiger gegen diese großen Mannschaften, wenn sie es nicht sogar sind. Plus, sie haben dann manchmal sogar in diesen Spielen oder sehr häufig sogar in diesen Spielen Momente, in denen sie eigentlich gerade gar nicht so gut in der Phase sind und dann aber genau die Tore machen. Und das ist das, was ich von dieser Mannschaft sehen will. Und das siehst du jetzt. Gabriel ist da, Calafiori ist da, irre. Havertz hat ein gutes Spiel gemacht, ist viel gelaufen. Also du hast da, ich sehe in dieser Mannschaft sehr, sehr viel. Du hast jetzt gegen City in einem denkbar dämlichen Spiel, also du hast bist früh in Rückstand geraten, das kann auch in die Hose gehen. Also viele haben gleich geschrien, oh, jetzt wird's bitter bei uns in der Redaktion. Das war aber überhaupt nicht so, sondern du hast dich zurückgekämpft, du hast das Spiel gedreht, ja, dann kommt die rote Karte, du hast dann hast die 70 Minuten anlaufen lassen, das jetzt nicht, aber 60 waren es mit Nachspielzeit, du hast die da richtig anlaufen lassen und hast trotzdem, 60 nicht, aber 55, whatever, hast die anlaufen lassen und bist trotzdem standhaft geblieben. Deswegen insgesamt muss ich schon sagen, Respekt davor, auch wenn du natürlich dann jetzt in der Klammer hast, Leandro, musste ja. Das sein, Klammer zu.
Das ist, glaube ich, das größte Ärgernis an der ganzen Sache, dass du dir das eben immer wieder vor Augen führen könntest, müsstest, wie auch immer. Und auf der anderen Seite, weil das kommt ja dann immer zu kurz, weil es halt gegeben ist. Wir wissen das jetzt seit, keine Ahnung, 5 Jahren, das ist jetzt wahrscheinlich zu kurz gegriffen, dass City eben spielt, was sie spielen. Immer gleich. Und das habe ich ja auch letzte Woche schon mal angedeutet. Wann immer die ganze Welt dabei ist, Guardiola zu kopieren, macht er einfach das Nächste. Und das sind nur Nuancen, aber der denkt das immer alles neu und er schafft wieder ein Team, das einfach wahnsinnig stark ist. Und die kommen, also Arsenal hat auch Champions League gespielt, keine Frage. Aber ich will jetzt auch, City hat gegen Inter gespielt. Und Inter ist eh, glaube ich, all das, was City am wenigsten mag. Und Inter hat denen ein Riesenspiel abverlangt und dann gehst du, und das macht's ja eben auf eine Weise irgendwie so bitter, dann gehst du als City in dieses Spiel rein und ja, hast ja, glaube ich, einen ganz guten Beginn gehabt und hättest natürlich mehr machen müssen, dann aus deiner Überzahl im zweiten Abschnitt dann vor allen Dingen, aber ich sehe es schon auch so. Bei Calafiori im Übrigen, dann können wir eh, glaube ich, langsam aber sicher weitergehen, aber bei Calafiori sei der Satz mir noch erlaubt, ja. Da habe ich mich getäuscht. Der ist nämlich eine Soforthilfe auf dieser flachen Außenverteidigerposition. Das hätte ich so nicht gedacht, vor allen Dingen nicht in der Art und Weise, weil dessen großes Plus ist das Spielverständnis. Und ich dachte erst immer, der hat das in Anführungszeichen nur defensiv, was ja eh schon quasi dafür sorgt, dass du einer sein kannst, der ein Weltklasse-Spieler wird in der Defensive. Er hat es auch offensiv. Und das hätte ich nicht gedacht. Und deswegen glaube ich, dass der weit mehr sofort hilft, als ich je gedacht hätte.
Einen Punkt haben wir noch, den wir ansprechen müssen, weil es jetzt durch die Medien geht. Das ist mir ziemlich schnell geschickt worden bei Twitter. Xitter hat jetzt letztens jemand gesagt, dass die Situation mit Erling Haaland nach dem Tor 2:2, ein Spieler, ich weiß gar nicht wer, zieht sich das Trikot über den Kopf, so quasi, oh Mann, wir haben jetzt hier gerade den Gegentreffer kassiert. Haaland holt den Ball aus dem Netz und schmeißt demjenigen den Ball wirklich mit voller Wucht auf den Kopf. Da wurde jetzt gleich draus gemacht, unsportlich, das muss gesperrt werden und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, hast du diese Situation gesehen? Ist das für dich jetzt einfach nur übertrieben? Oder ist das, es gab noch einen Schlagabtausch danach, also Schlagabtausch, verbalen, zwischen Gabriel Jesus und Haaland. Danach auch noch mit Arteta, der in der Gegend war, also das gab dann schon noch ein paar Diskussionen. Aber wie siehst du diese Situation? Ist das einfach nur, ja, ist ja egal, kann passieren, oder ist das schon so?
Nö, das ist schon unsportlich. Also das würde ich schon so sehen wollen. Das ist jetzt nicht unmittelbarer Affekt, sondern da sind 2-3 Sekunden Ball aufnehmen und werfen dazwischen. Das würde ich als unsportlich einschätzen. Das ist nicht versuchter Mord, aber es ist unsportlich. Ob es eine Sperre nach sich ziehen sollte, lieber nicht. Da würde ich wahrscheinlich lieber irgendwie was haben in Richtung, keine Ahnung, gemeinnütziger Zweck oder sonst irgendwas, aber unsportlich ist es in jedem Fall.
Ja, also ich sehe es genauso. Es ist eine Geschichte, die im Endeffekt, es muss einfach nicht sein. Ich glaube, der Schiedsrichter, es ist halt schwierig zu sehen, weil du logischerweise dann nach so einer Situation andere Dinge zu tun hast, als zu schauen. Mir ist auch nicht aufgefallen. Und ich habe aber wir hatten aber das Bild und man suchte dann auch für die Zusammenfassung eine Slow-Mo, also eine, na, wie heißt's? Zeitlupe, genau, danke. Eine Zeitlupe und wir haben dann geschaut die ganze Zeit, gibt's das wo sieht man das Tor am besten? Und mir ist es auch nicht aufgefallen. Und ich habe aber dreimal drüber geschaut. Und wenn der Schiedsrichter gerade in diesem Fall woanders hinschaut, mein, was gibt er ihm? Dann gibt er ihm halt eine gelbe. Also ich glaube jetzt nicht, dass das eine rote Karte ist oder sowas in die Richtung, was daraus gemacht wird, der muss gesperrt werden und so. Das glaube ich jetzt nicht. Das, wenn im Spiel passiert, dann gibst du ihm eine gelbe und das war's.
Da geht ja, glaube ich, auch ein bisschen drum, weil also, Haaland halt generell viel gesprochen hat zu Gabriel Jesus. Und dann ja auch dieses Stay Humble in Richtung Arteta und sowas. Das ist dann wiederum was, das finde ich eigentlich ganz cool. Das mag ich auch gerne. Das ist ja das, was eine solche Rivalität dann im Zweifel auch nochmal aufheizt, wenn es das überhaupt noch braucht. Das finde ich irgendwie cool. Das finde ich dann auch nicht weiter unsportlich, sondern das ist eher sogar sowas, das versteht ihr, die ihr Sport konsumiert, ganz gut oder ihn selber mal gemacht habt. Das sind die es nicht... Die sich nicht auskennen, die verstehen es nicht, die finden sowas komisch, aber das kann schon mal sein, wenn man halt voll emotionalisiert ist. Ist ja bei uns das Gleiche im Übrigen. Also wir sind ja auch manchmal emotionalisiert und sagen Dinge, wo du vielleicht nach der Übertragung denkst, weiß jetzt nicht, ob es das gebraucht hätte. Das ist okay für mich, finde ich sogar ehrlich gesagt eher cool bis positiv, aber nochmal das Ballwerfen oder das ist ja kein Werfen, sondern das ist ja wirklich ein Schmetterball quasi, sind ein paar Sekunden dabei, das ist nicht unmittelbarer Effekt und deswegen würde ich sagen, da muss man schon intervenieren.
Ihr habt ja gerade noch eine Situation geschickt, die auch dann rumgegangen ist, dass ja Haaland komplett reingesprungen ist in Saliba, als der das Kopfball schon gewonnen hat, also mit voller Wucht auch, also ähnlich wie Trossard, also ähnliche Aktion, einfach nur, hey, ich will dir noch was mitgeben.
Aber das auch nicht gelb gesehen. Das ist auch wieder
völlig okay. Es gibt so ein paar Situationen. Also, ja. Das Ding ist ja das, du wirst ja immer eine Szene finden, die, und nochmal, weggelegt von allem, weggegangen von allem, ihr habt ja da auch ein Gefühl dafür, wie ich auch und du ja auch, Uli. Das ist das große Problem in der Premier League einfach, dass es die Diskussion haben wir schon seit Ewigkeiten, für die eine Sache gibt's gelb, 3 Sekunden später passiert das gleiche nochmal und es gibt kein Gelb. Das ist in der Premier League leider Gottes so, das wird sich wahrscheinlich so schnell auch nicht ändern, dieses Problem haben wir schon seit Ewigkeiten. Ich sag nicht, dass das eine gelbe Karte sein muss, aber diese Geschichte brauchen wir jetzt nicht jede Woche aufrollen, ist mich langweilt ehrlich gesagt auch oft. Ich habe es in jedem Spiel, dass ich mir denke, das ist dann nichts. Ich könnte dir 3 Geschichten erzählen, bei denen war es so. Aber ist egal. Insgesamt muss man sagen, glaube ich, ist es ein, ich finde, okayes Unentschieden, weil City das einfach im zweiten Durchgang, sind angelaufen, hatten Chancen, aber es war nicht, die Große war nicht dabei. Und wenn, dann war Raya überragend, dann am Schluss dieses Ding noch okay. Aber ich finde, das ist ein Unentschieden, das genauso in Ordnung geht, wenn Trossard nicht... Dann hätte ich gern gesehen, wie es ausgeht. Aber das will ich immer. Deswegen, ich finde es immer super schade, wenn in solch großen Spielen ein Platzverweis stattfindet und vor allem so früh, weil du dann natürlich weißt, ja, okay, das Spiel ist eigentlich gekillt. Oder zumindest ein offenes Spiel ist gekillt und das ist halt schade. Aber
so gehen wir weiter. Let's get over it, würde ich sagen. Wir müssen nochmal einfach rein der Chronistenpflicht halber ein weiteres Mal an Marcus Rashford anschließen. Weil neue Dinge passiert sind, neue Entwicklungen. Also wir können schon mal uns auf die Schulter klopfen dafür, dass wir alles richtig eingeschätzt hatten, weil Erik ten Hag, der dann erstaunlich offen darüber gesprochen hat, das macht er nicht einfach so, der ist kein Depp, sondern der wollte da eine Marke setzen mit einer Aussage gegen Marcus Rashford über Marcus Rashford.
Ja. Ja, also zunächst war ja dann eigentlich wieder Ruhe, dachte ich, weil Marcus Rashford ja die letzten 2 Spiele getroffen hat, 3 Tore erzielt hat, gegen Southampton 1 und dann gegen Barnsley im EFL Cup hat er auch getroffen. Dann dachte ich eigentlich, okay, Rashford trifft wieder und dann meinte ja danach selbst mal, then he will be flying, also dann wird auch wieder alles in Ordnung sein, dann wird er wieder gut Fußball spielen, bla bla bla. Und dann gab's ja die Geschichte und das ist schon heftig, weil... im Endeffekt er auf der Pressekonferenz gefragt worden ist, Marcus Rashford und wie ist es, und am Anfang, ich hab die Pressekonferenz angeschaut, weil ich ja United hatte am Wochenende, und am Anfang ist es noch eine ganz normale Frage, so quasi, ja, er wird wieder zurückkommen und er hat jetzt getroffen und das tut gut und so, und dann fragt irgendwann nochmal im zweiten Teil der Pressekonferenz ein Journalist nach, so quasi, wie es jetzt bei ihm läuft und so, und dann kam halt wirklich so die Aussage, Ja, also Marcus Rashford muss ein Profi sein und wenn man den Lifestyle nicht lebt, den ein Profispieler haben sollte, dann wird es auch nichts werden. Dann kann man auch nicht bei 100% sein und wir können ihm nur das auf den Weg geben, aber leben außerhalb von Carrington muss er es. Und das ist schon krass, sowas zu sagen, dass er eben ein Profi auf seinem Level kann einfach nicht performen, wenn er nie diesen Lifestyle nicht hat. Und er hat dann schon natürlich quasi gesagt, wir helfen ihm dabei und das ist momentan wieder viel, viel besser und so. Aber das ist ja klar, dass der Teil der Aussage nicht um die Welt geht, sondern nur der erste Teil. Das muss einem ja klar sein.
Und da wollte er genau den Punkt setzen, den wir ja auch letzte Woche ins Feld geführt haben, als der Punkt, der einfach zu kritisieren ist. Wenn das nicht passt, dann erwarte ich das von dem und das muss drin sein. Und das zeigt aber für mich auch, dass Weiteres passiert sein muss. Also das ist ja nicht zum ersten Mal Thema, auch nicht zum zweiten Mal und auch nicht zum vierten oder zum fünften Mal, sondern ich gehe davon aus, dass danach sowas macht, weil er auch weiß, oh, da ist jemand nicht so professionell, wie er sein müsste für das, was er verdient und für das, was er sein soll für Manchester United.
Ja, und dann kriegen wir die Aufstellung vor dem Palace-Spiel und Marcus Rashford ist nicht in der Startformation. Und da auch wieder natürlich dann typisches Gebaren von einem Trainer. Er ist nicht in der Startformation, sitzt auf der Bank und auf die Nachfrage sagt Erik ten Hag, ja, wir müssen ja auch mal rotieren. Das stimmt, du musst mal rotieren, nur wenn du dir dann die Aufstellung anschaust und es ist die einzige Rotation im Vergleich zum letzten Spiel, dann ist halt einfach klar, dass auch das nur ein Curveball ist im Endeffekt. Und danach bringst du ihn ja auch noch. Also es ist jetzt nicht so, dass der nicht spielen kann oder sowas, sondern es ist einfach nur ein Curveball. Dir gefällt momentan, Garnacho hat überragend gespielt, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Am Wochenende, aber auch davor. Deswegen, den willst du halt auch mal spielen lassen. Der hat zuvor wenig gespielt, den glaube ich mag er auch ganz gern. Und dann hast du ja mit Amad jemanden, der sowieso irgendwie sein Liebling ist und der ständig irgendwie unterwegs ist und Zirkzee scheint gesetzt zu sein. Der war ja auch wirklich überragend gegen Palace. Und dann hast du ihn ausgewechselt, was auch keinen Sinn macht, aber okay. Das war dann schon witzig, weil logischerweise, klar, die Journalisten, die das einfach nur abtippen, die Erfahrung machen wir auch manchmal, die tippen dann einfach wirklich nur ab, weil die sind froh, die fragen nicht nach. Aber wenn du mal drüber nachdenkst, und das ist ja genau der Job dann von uns, das ist nicht nur einfach zu sagen, Rashford ist auf der Bank, sondern genau mein Job ist dann einzuschätzen, macht das Sinn oder macht das nicht Sinn? Oder was bedeutet das? Oder warum? Oder kann es sein? Hinterfragen. Und das macht einfach keinen Sinn in dem Fall, weil einen Spieler, der gerade wirklich am Fliegen ist, wie er es ja selbst sagt, den lässt du doch fliegen und sagst nicht, okay, sondern es gibt dann einfach zwei, die er lieber mag, Punkt. Und Rashford hat ihn in ein paar Dinge nicht gefallen, sei es abseits des Feldes, sei es auf dem Feld, weil gegen Southampton war er jetzt auch nicht überragend und gegen Barnsley zwei Tore machen, okay. Trotzdem, normalerweise musst du ja sagen, wenn du wirklich sagst, das ist mein Spieler und ich will den hinkriegen, dann lässt du den ja auf dem Feld und lässt ihn gegen Southampton gerade spielen. Das wird noch genug Pausen geben für dich.
Da gehe ich fest davon aus. Und das ist jetzt nicht die Woche, in der man damit anfangen müsste, wenn wir ehrlich sind. Also es kommt dann irgendwann mal Europa League dazu. Dann würde ich es verstehen wollen, wenn man rotiert. Also das war genauso gemeint, nichts anderes.
Zumal, ein Satz noch, weil überleg mal, Garnacho hat Copa gespielt. Also das heißt, der ist eigentlich bei weitem unfitter in Anführungszeichen. Also ich habe, da können wir ja gleich, wenn wir zum nächsten Team kommen, das ist ein großes Problem für die Mannschaft nach wie vor, diese Turniere im Sommer. Und Rashford hatte frei. Und Rashford hat auch, was man hört, sehr, sehr explizit daran gearbeitet, fitter zu werden. Auch in der Länderspielpause wieder daran gearbeitet, fitter zu werden. Und dann ihm zu sagen, so quasi, du musst jetzt mal rausrotiert werden, das ist nicht nur der Grund. Einfach, dass so quasi, wollen wir mal ein bisschen rotieren, gibt andere Spieler. Aber er kann ja nicht sagen, wir hatten ja die Thematik letzte Woche, warum Marcus Rashford so wichtig ist, warum Marcus Rashford so ein Thema ist. Engländer, Topverdiener, Jugendspieler, bla bla bla, hatten wir alles. Wenn du natürlich sagst, der ist momentan nicht gut genug, ich lass den raus und der hat drei Tore erzielt in den letzten zwei Spielen, dann ist klar, was über ihn geschrieben wird.
Ja, und ich glaube, dass ten Hag auch so lang dabei ist, so clever ist, dass er auch wusste, wenn er das Statement A vorher so setzt, das rutscht ihm ja nicht einfach raus und er dann diese Aufstellung wählt, dann gibt's zusätzlichen Druck und wahrscheinlich wollte ja Rashford, also das ist jetzt nur meine Interpretation der ganzen Sache, auch nicht damit einfach so rauskommen lassen, dass er sagt, ja, die Medien sind ja alle so böse, sondern nee, Moment mal. Also da bist du schon auch selber mit Schuld dran, nicht dass dann so leicht einfach nur ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Täter- und Opferrolle auserkoren worden sind vom Spieler, sondern dass danach damit schon auch das Zeichen setzt. Moment mal, Freundchen, so ganz so einfach ist es nicht. Also das ist, halte ich nicht für Zufall, niemals. Das ist es auch nicht.
Ja, nein, ist auch kein Zufall. Also niemals. Und nochmal, also wie gesagt, es gibt Gründe, warum man ihn rauslässt. Also Garnacho war einfach überragend. Der hat gegen Southampton getroffen, der hat dann gegen Barnsley getroffen, war da der beste Spieler. Und dann gibt es Gründe, ihn rauszulassen. Das ist nicht das Problem. Nur es ist auch kein Problem, dann sich hinzustellen und zu sagen, naja, wir müssen mal rotieren. Das ist ja ganz normal. Keiner stellt sich hin und holt sich dann die Schlagzeilen selbst ins Haus. Nur dafür habt ihr uns ja in Anführungszeichen, das ist unser Job, dass wir halt mal drüber nachdenken, macht das Ganze Sinn oder macht es keinen Sinn. Und in dem Fall macht es keinen Sinn, ist jetzt aber auch nicht schlimm. Er hat 3 gute Außenbahnspieler, er kann nur 2 spielen lassen, es wird mal einen erwischen, that's not the problem. Trotzdem sind, und es ist jetzt auch kein Skandal, um Gottes Willen, aber wir sind trotzdem natürlich dafür da, um da mal dahinter zu schauen, macht das Sinn oder macht es keinen Sinn.
Gehen wir mal weiter, denn wir haben ja gesagt, in diesem Podcast ist es das Ziel, nicht in Anführungszeichen nur über Arsenal zu sprechen, über City zu sprechen, über Manchester United, über Liverpool, also die ihr vielleicht auch anderswo noch eingeordnet seht, sondern auch mal ansonsten die ganze Liga zu beleuchten. Und das ist der Part des Jobs, der hier für uns, also es ist jetzt keine Klage oder so irgendwas, nicht falsch verstehen, aber das ist der für uns schwierigste Teil der Gesamtveranstaltung, weil wir natürlich gerade zu Beginn der Saison unsere Augen irgendwie überall haben müssen, relativ schnell ein paar Stichproben bekommen müssen, das eine oder andere Team mal sehen müssen. Das ist also kein Witz gewesen. Ich habe mir tatsächlich Southampton gegen Ipswich für 20, 25 Minuten angeschaut, weil ich einfach sehen muss, was ist da los. Und ich habe Ipswich einfach bis dato nur gegen Liverpool gesehen. So, also da muss ich einfach ran. Und jetzt ist es so gekommen, dass du am Wochenende Crystal Palace kommentiert hast und logischerweise sich hier oder da die Frage gestellt worden ist, auch von uns selbst, was ist denn da los, nachdem das so furios endete in der vergangenen Saison und Crystal Palace unter Glasner ein Überraschungsteam war, eines, das sogar noch, wenn die Saison ein paar Tage länger gegangen wäre, vielleicht angeklopft hätte, und in dieser Saison geht's so lala los, würde ich jetzt mal sagen. Da zähle ich jetzt bewusst nicht das 0-0 gegen Manchester City, um Gottes Willen, United mit rein, das ist wahrscheinlich immer noch in Ordnung, auch wenn das bis dato letzte Spiel was anderes gezeigt hatte, aber logischerweise ist die Frage, was ist los bei Crystal Palace, oder ist das vielleicht einfach nur Regression zur Mitte, also sprich, wir haben jetzt eher das realistische Crystal Palace gesehen.
Ja, ich hatte das Glück, also auch da nochmal liebe Grüße und vielen Dank, mit Oliver Glasner zu telefonieren. Ist einfach, ich sag das immer wieder, ich wollte es im Spiel eigentlich auch noch sagen, aber was so Sympathiepunkte betrifft, glaube ich, Top 5 Trainer der Welt, und das ist jetzt nicht übertrieben, sondern mag jetzt so klingen, als würde ich da irgendjemanden sugarcoaten wollen, aber das ist einfach ein Mensch. Das hört sich dumm an, aber es ist genau so, den kannst du immer anrufen, der ist immer nett, der ist immer cool, der ist immer easy, ist einfach ein cooler Typ. Und zwar wirklich ein auf dem Boden geblieben und so, das sind ja immer so Plattitüden, aber es ist einfach so. Da kommt nicht irgendwie so quasi, was denken sie überhaupt, wer sie sind oder so, sondern es ist einfach so, ja klar, wir können reden. Der hat innerhalb von 5 Sekunden bei WhatsApp zurückgerufen. Ist einfach ein netter Kerl. Und dann auch wirklich zufälligerweise noch ein sehr guter Fußballtrainer. Das kommt dann noch dazu. Ich glaube, darüber muss man nicht diskutieren. Ich habe ihn dann so gefragt, weil mein Eindruck war, oder zumindest auch der Impuls immer war, ich habe mal mit ein paar Journalisten von vor Ort oder mit einem Journalisten vor Ort telefoniert. Meine Idee war so, naja, der hat jetzt 2 seiner besten 5 Spieler verloren, den dritten hätte er fast verloren, dass dann viele Positionen natürlich dann neu besetzen müssen, es gab ein paar Verletzte und so weiter und so fort. Ist denn jetzt einfach quasi so, war jetzt einfach ein bisschen Chaos und ein bisschen Unruhe, und jetzt langsam aber sicher wird sich das lichten und es wird besser werden. Und da hat er mir gesagt, nee, das ist gar nicht das Problem, also damit hat er überhaupt kein Problem. Das ist immer so, dass Spieler gehen oder Angebote bekommen oder dass auch die ersetzt werden müssen. Das kennt er aus Frankfurt ja auch. Das ist jetzt nicht unbedingt das Problem. Ich sag, das Problem war eher, und das ist jetzt auch nichts Bahnbrechendes, aber es ist eine gute Erklärung und auch eine Hinleitung einfach oder Herleitung. Was ist das Ding? Er sagt, er hat einfach nur im Endeffekt 3 Spieler gehabt, die halt wirklich die komplette Vorbereitung von A bis Z durchziehen konnten. Das waren Mitchell, Hughes und wer war der dritte? Das weiß ich nicht mehr genau. Kamada. Weil der Rest einfach unterwegs war, entweder verletzt war, oder es gab Angebote, oder es gab, die waren bei der EM, die waren bei der Coppa, und die waren einfach immer, die waren bei Olympia, im Fall von Mateta, und jeder kam halt auf eine andere Art und Weise zurück. Also zum Beispiel Lerma und Munoz waren lange unterwegs, die waren halt einfach, die waren durch, auch mit den Länderspielreisen, dann waren die jetzt wieder unterwegs, die waren einfach durch von den Strapazen her, sind ja bis ins Finale auch marschiert, haben das Finale dann verloren, dann ist natürlich, das ist jetzt meine Interpretation, hat er mir nicht gesagt, ja, aber ich weiß ja, wie das ist, die kommen dann mit unterschiedlichen States zurück, das heißt, die haben das Finale verloren, die sind wahrscheinlich ein bisschen down. Dann ist zum Beispiel ein Wharton, der war da dabei bei der EM, hat einen riesen Hype gehabt, bei der EM hat er aber nicht gespielt, dann musst du den vielleicht wieder einfangen, könnte sein. Dann Mateta zum Beispiel hat ein herausragendes Olympiaturnier gespielt, dann geht's wieder in den Alltag über, der aber dann logischerweise auch noch durch ist von den ganzen Strapazen. Berrettini hat ein gutes Turnier gespielt, muss sich dann wieder einfinden. Verletzt, Doucouré war lange verletzt und so weiter und so fort. Du kannst ja über jeden Spieler, dann Gehi, ja, hat eine super EM gespielt, Angebot bekommen, darf nicht gehen, Lacroix ist neu, Richards war mit der Nationalmannschaft unterwegs und so weiter und so fort. Du hast so viele Themen einfach, dass er einfach sagt, dass er wahrscheinlich gesagt haben wird, puh, ja, da müssen wir erstmal wieder zur Normalität zurückfinden. Dann war eben die Transferphase noch. Du verlierst Anderson, dein Abwehrchef, beziehungsweise ja, war er eigentlich. Du verlierst mit Michael Olise jemanden, den du einfach nicht ersetzen kannst, wie wir sehen. Das haben wir jetzt bei Crystal Palace gesehen, aber das würde wahrscheinlich jedem Team schwerfallen, den zu ersetzen. Und so hast du halt einfach jetzt dann Trevor Chalobah, der Neuzugang ist noch nicht da. Ja, der ist noch immer verletzt, sitzt auf der Tribüne. Das heißt, du hast einfach ein paar Probleme, ein paar Baustellen, die noch nicht mal über, da reden wir noch gar nicht über sportliche, sondern es ist einfach nur der Zustand der Mannschaft, in Anführungszeichen. Das haben viele, wir hören das von vielen Trainern momentan, dass die sagen, boah, wir müssen einfach nur hoffen, dass in der Länderspielpause der ein oder andere vielleicht nicht nominiert wird. Oder es gibt auch ein paar Mannschaften, die dann sagen, die auf den Spieler zugehen und sagen, bitte lass dich mal nicht nominieren, wir sind eigentlich ganz froh, habe ich auch schon gehört. Also das gibt so Geschichten, du bist einfach momentan, die sind überspielt alle, und ich glaube, dass das bei Palace einfach das Problem war. Er hat mir es nur erklärt, so quasi, wir haben halt einfach ein paar unterschiedliche Situationen in der Mannschaft und es wird sich langsam lichten. So, das war die Aussage. Und der Rest ist von mir jetzt Interpretation und Erklärung und Herleitung, woher das kommt. Und ja, das Problem haben viele, aber ist natürlich eine Erklärung, warum ein Team, und das ist etwas, was ja auch auffällt, sie haben die zweitwenigsten Sprints, sie haben die zweitwenigsten gelaufenen Kilometer, und das ist ja für ein Glasner-Team untypisch. Und das hat er mir, also ich habe ihn darauf angesprochen, da hat er natürlich bloß so geschmunzelt. Das ist ja klar, dass ihm das nicht gefallen kann. Dass die Mannschaft das nicht tut. Das war jetzt im EFL Cup schon besser und muss die nächsten Wochen wieder besser werden. Die erste Hälfte war körperlos gegen United, muss man sagen. Die war auch, was die Abstimmung betrifft, da waren Lücken, das ist unglaublich. Da haben sie Glück gehabt, dass United nicht getroffen hat. In der zweiten Hälfte war es wieder Palace. Und das musst du dann halt einfach jetzt wieder hinbekommen, das über einen längeren Zeitraum zu tun. Und dann, glaube ich, wird es auch wieder einigermaßen laufen, wird es wieder gut laufen. Ich glaube nicht, dass es mit Europa League oder so enden wird. Aber dann, glaube ich, haben die noch eine gute Saison vor sich, weil die sind ja jetzt auch nicht abgeschlachtet worden oder so.
Nee, das ist ja immer noch ein ordentlich gecoachtes Team. Das wird nicht das Problem sein. Aber das ist immer ganz interessant, weil es total nachvollziehbar ist. Also es gibt ja manchmal Aussagen, muss man ja auch, kann man ja mal aus dem Nähkästchen erzählen. In England ist das ja weniger der Fall oder gar nicht der Fall, dass englische Trainer oder Trainer in England mit englischen Kollegen, so rum ist es wahrscheinlich korrekter, sprechen mit Kommentatoren. Im deutschen Raum ist es schon, ja, gang und gäbe, wäre jetzt zu groß, aber ich sage jetzt mal, 8 von 10 Trainern machen es eigentlich und machen es auch eigentlich gerne. Und dann auch gut, dann kommt auch was dabei rum. Aber da gibt es auch Trainer, auch da, einfach nur mal, um das für euch einzuordnen, da gibt es Trainer, auch welche, die wir schon länger kennen, die dann Seemannsgarn spinnen, wo man das Gefühl hat, ja, okay, komm, also das stimmt nicht. Und logischerweise, und das ist ja völlig normal, gibt es auch Deutungsversuche von Trainern, die wir dann idealerweise 1:1 übernehmen, wenn es nach denen geht. Und bei Glasner ist das aber so, ich habe jetzt auch lange Jahre mit ihm zu tun gehabt, dass er jemand ist, der einfach sich auch einlässt, auch auf ernsthafte Fragen, auf Kritiken, und auch wenn er einem was erzählt und man sagt, ja, Moment mal, aber ich habe folgenden Datensatz da, der sagt dies oder das, dann ist er jetzt keiner, der sagt, ja, okay, dann sei doch du mal der Bundesliga-Trainer und dann auflegt, sondern er ist jemand, der dann sagt, okay, gut, und versucht etwas zu erklären, sozusagen, versucht sich nicht rechtfertigen, das ist, glaube ich, zu negativ konnotiert, aber versucht das zu verteidigen, was er tut und einem klar zu sagen, deswegen mache ich das. Und dann gibt es bei ihm oftmals eine Wenn-Dann-Funktion, die muss ja nicht korrekt sein deswegen, so wie er es macht, muss auch aus unserer Sicht dann nicht korrekt sein, aber es ist nachvollziehbar, warum er es so macht. Und das ist das, was sehr positiv ist an diesen Gesprächen mit ihm, weil man was lernt, aber auch was erfährt und ohne dass er sich dann irgendwie Ausreden parat legt oder so, ist das, glaube ich, was total, wenn man sich das mal so überlegt, total nachvollziehbar ist, dass der ein oder andere körperlich in dem Zustand kommt, der halt nicht passt, wo man nicht richtig damit arbeiten kann oder wo, dass es einem zusätzlich schwierig macht. Ich meine, das haben wir ja habe ich, glaube ich, auch bei jeder Übertragung in dieser Saison bis dato so gesagt. Coppa, Europameisterschaft und dann gehst du in eine Saison über. Okay, da ist jetzt bei Glasner nicht europäischer Wettbewerb mit drin, aber stellt euch mal vor, die Teams, die wissen, boah, jetzt sind es anstatt 6 Vorrundenspiele in der Champions League 8 im Liga-Modus. Wow, super, noch eine Woche weniger nix.
Ja, und dann verlierst du als Crystal Palace 2 wichtige Spieler. Andersen, der Kapitän war, dann verlierst du, oder ja, so Vizekapitän war, dann verlierst du
Ulisse. Zitters bis zum Schluss, ob nicht Gehi noch geht oder Esse ja, noch.
Ja, genau, und dann das macht ja mit dieser Mannschaft auch was. Es ist manchmal einfach. Was braucht Oliver Glasner? Er braucht Intensität für sein Spiel. Das war bei Eintracht Frankfurt so, deswegen haben wir Eintracht Frankfurt alle geliebt, so wie sie gespielt haben. Und das braucht er aber bei Crystal Palace genauso, weil dieses System darauf aufgebaut ist. Es gibt noch ein paar andere Punkte, klar, aber das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Jetzt, wenn du aber 5, 6, 7, 8, 9, 10 Spieler hast, die nicht fit sind, zum Beispiel, wir können jetzt alles durch, ich habe die alle durchgegangen. Nketia kommt er spät, bla, 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 bla. Wenn die alle nicht bei 100% sind, dann kannst du dieses Spiel so nicht spielen. Ja, Wharton, das ist auch so, den musst du immer wieder aus dem Training rausnehmen, bei kleineren Verletzungen und so weiter und so fort, ist ein super wichtiger Typ. Lerma war verletzt, angeschlagen, Chic Tokore war Ewigkeiten verletzt, Will Hughes ist fit und läuft viel, aber kann halt mit dem Ball nichts anfangen, das heißt, du hast halt nur einen Teil abgedeckt des Glasner-Fußballs, bla 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 bla. Und dann kann einfach dieses System nicht funktionieren, wenn nicht jeder bei 100% ist. Das geht nun mal nicht und dann ist es keine Ausrede oder auch keine, oh mein Gott, sondern das ist halt dann einfach so. Und er ist ja dann auch nicht jemand, der sich hinstellt, sondern er ist ganz im Gegenteil. Ich finde sogar mega krass, dass der in dem Interview sagt, die Ergebnisse sind nicht so gut wie ihre Leistungen, sehen Sie das auch so? Und er stellt sich hin und sagt, wir haben das bekommen, was wir verdient haben. Du kriegst die Punkte, die du verdient hast in dieser Liga. Das ist eine krasse Aussage und ich finde, da hat er komplett recht. Es gibt in der Premier League nicht Ausreden, wie auch immer. Es gibt es bei Arsenal nicht. Da können wir auch nicht sagen, ja, aber hätte mal gelbe Karte. Es bringt nichts. Du bist dafür da, diese gelbe Karte nicht zu bekommen. Du musst dich in dieses Mindset reinbekommen, dass du diese gelbe Karte nicht siehst. Punkt aus. Ansonsten, das ist alles andere ist Ausrede. Und dementsprechend, ja, so, und Champions brauchen keine Ausreden, sondern die machen es beim nächsten Mal besser. Wird Arsenal machen, bin ich mir sicher. Und das wird Palace im Laufe der Saison auch.
Ja, glaube ich auch. Lass uns noch ein weiteres Team versuchen, kurz anzuschneiden, weil die ja schon erstaunliche Leistung gezeigt haben am Wochenende. Das erste Spiel des Spieltags war West Ham United gegen Chelsea und da gab es ein 0-3 und sagen wir mal ganz ehrlich, das hätte auch noch härter ausgehen können für West Ham, so wie die Dinge da liefen. Und auch da habe ich dann so ein erstes Mal so richtig tief eintauchen können und mir auch mal so erstmals so richtig tief die Gedanken machen können. Klar, wir haben die Transfers ja schon angesprochen, dass die auch, glaube ich, größtenteils, da bleibe ich auch dabei, sehr, sehr gut sind, glaube ich, dass ich sowohl abgangsseitig einiges verstehen kann, als auch zugangsseitig einiges verstehen kann. Ist aber auch da nochmal ganz wichtig, drauf zu gucken, wie die Dinge jetzt so laufen. West Ham ist in der Saison, also es gibt solche und solche Spiele, würde ich sagen, aber was ich dem ganzen Gedanken schon übergestülpt habe, das finde ich sehr erstaunlich, ist, dass wie immer dieser große Spagat gemacht werden soll von einem Team, das nicht mitgespielt hat, ein Defensivsystem gewählt hat, auch wenn sie kein Defensivteam gewesen sind aufgrund der Anzahl der Gegentore, aber ein Defensivsystem gewählt hat und im Grunde genommen eigentlich alles darauf ausgelegt war, möglichst passiv zu sein, hin zu einem Team, das Ballbesitzfußball spielen soll. Das ist die schwierigste aller Ideen im Fußball, die umzusetzen. Andersrum ist es relativ simpel, aus einem Ballbesitzteam ein passives Team zu machen, weil da geht es ja einfach nur, was abzuziehen, aber das andere zu erarbeiten, ist ganz schön schwierig. Dafür finde ich erstaunlich wenige Transfers gemacht worden. Das wiederum hängt aber damit zusammen, dass die Struktur im Verein einfach so ist, wie sie ist. Da kommen wir dann später gleich nochmal drauf. Aber es ist in jedem Fall so, dass ich da müssen wir uns alle drüber im Klaren sein. Das wird ein halbes, dreiviertel Jahr dauern, ehe wir wahrscheinlich erstmals so richtig sehen, was Lopetegui möchte. Die Wahrheit ist auch, dass die Zahlen, die man so alle ablesen kann, also insbesondere die totalen Statistiken, Torschüsse, zugelassene Torschüsse, erspielte Chancen, zugelassene Chancen, selbst auch Laufleistung und solches Zeugs, bodenlos gegen West Ham spricht. Dafür sind aber die Leistungen oftmals gar nicht so schlecht, weil ich schon manchmal vor allen Dingen abseits des Balles erkennen kann, wo es hingehen soll. Und ich meine abseits des Balles vor allen Dingen am Ball. Die Ballnutzung selber ist nicht gut genug im Moment. Gegen den Ball mag es wiederum anders aussehen. Und das hat mich zum ersten Mal jetzt total erschreckt, weil null Intensität da war gegen Chelsea und weil sie sich der Sache so ergeben haben fast. So wirkte das, so hatte das den Anschein für mich. Und das ist so der allererste groß drüberliegende Befund zu West Ham. Und jetzt wisst ihr ja, dass es unterm Strich so ist, dass West Ham mit der Inamtsnahme von Tim Steiten einen anderen Ansatz wählen wollte. Das war klar, dass man da jemanden holt, der seine Idee hat vom Fußball, der klipp und klar hergehen will und seine Art durchdrücken möchte. Deswegen hat man ihn auch geholt. Also das ist nicht trotzdem, sondern deswegen hat man ihn geholt. Komplett neuer Scouting-Apparat, den macht sein Bruder, der auch ganz eigene Vorstellungen von allem hat, wie das zu laufen hat, der total akribisch an all den ganzen Dingen arbeitet, die umzubauen, wirklich den ganzen Verein einmal auf links zu drehen. Aber, und das ist das Problem bei West Ham, und es ist in dem Fall wirklich ein Problem, es ist nach wie vor der Mehrheitseigner David Sullivan, der kein Gespür hat, ich glaube nie ernsthaft hatte für diesen Verein und der immer noch zu sehr die Hände dran hat an dem ganzen Ding. Und was ich mich immer gefragt hatte, war, wieso denn Julian Lopetegui? Das ist doch kein Tim Steiten-Manager. Und es ist aber so, dass David Sullivan die Maßgabe vorgelegt hat, zu sagen, es muss hier ein Premier League erfahrener Manager sein. Und wenn ich euch jetzt frage, wer lässt den progressiven Fußball spielen und hat Premier League Erfahrung, wen nimmt man denn dann? Und erinnert ihr euch vielleicht noch, dass Ruben Amorim zu Kreuze gekrochen ist, bei Sporting sich entschuldigt hat, dass die Reise nach London nicht so glücklich war, zu West Ham United, und wir uns alle gefragt haben, wieso nehmen die den jetzt nicht? Schaut mal in die Biografie von Ruben Amorim, da werdet ihr sehen, der hat noch keinen Premier League Verein gemanagt, und das ist die Antwort auf die Frage, warum es nicht geklappt hat am Ende. Weil wenn ich Tim Steiten und dessen Idee richtig verstehe, dann wäre das der Hintern auf dem Eimer gewesen. Aber er ist halt nicht gekommen. Und das ist komisch. Und das Gleiche ist bei den Transfers. Auf der einen Seite sind sie nachvollziehbar und sind auch, glaube ich, erstmal Soforthilfen. Auf der anderen Seite würde ich tippen, dass die Brüder Steiten sehr viel progressiver denken, als sie jetzt letztlich was gemacht haben. Was eher für sie spricht, finde ich, dass sie verstehen, okay, wir können das hier nicht einfach von heute auf morgen umreißen, und auf der anderen Seite aber irgendwie auch so den Beigeschmack lassen von, ach, vielleicht hat der Sullivan doch ganz schön viel zu melden. Das ist kein leichter Job, den die Steitens da angenommen haben, glaube ich, ist aber einer, der sich lohnen könnte, wenn sie am Ende ihr Ding machen dürfen. Das ist so die allererste Einordnung von West Ham, die ich vielleicht nochmal nach unten korrigieren muss, wahrscheinlich in der Saison, was aber natürlich ist im Umbau.
Ja, absolut, also ich bin da auch gespannt. West Ham war immer so ein schlafender Riese, das hat jeder, glaube ich, immer so gesehen, weil da ist ja, also das Invest ist ja da, und zwar sowohl finanziell als auch was die Bemühungen betraf, war es ja immer da. Und Conference League Sieger, der Kader ist echt nicht übel, und was in den letzten Jahren da alles passiert ist und so, also alles okay. Ich glaube, es muss einfach halt nur zusammengepackt werden, dass mal wirklich was passiert, und der Mois Fußball war ja okay, war ja erfolgreich für seine Zeit, aber irgendwann einfach was auserzählt, und nach vorne einfach nicht mehr praktikabel, wenn du den nächsten Schritt gehen möchtest. Und das ist halt einfach jetzt genau das.
Ja, das ist auch, also das haben wir ja, glaube ich, auch letztes Jahr mehrfach erarbeitet. Manche Dinge haben ihre Zeit, und die Zeit ist, das ist einfach, die ist nicht mehr da, und das Steiten und Mois wirklich andere Auffassungen vom Fußball haben. Das ist so, das ist dann auch nachvollziehbar. Ich bin total gespannt, wie das alles mit Lopetegui sein wird, weil ich den auch nicht als sehr einfachen Menschen einschätze, als sehr fordernden Trainer. Und es muss im Übrigen nicht negativ sein, sondern das ist, glaube ich, gut, dass der das möchte. Und darüber sei aber auch gesagt, und das macht, glaube ich, auch den Funktionär Steiten dann auf eine Weise stark, der streitet für seine Sache. Das kann manchmal unangenehm sein für diejenigen, die mit ihm oder unter ihm arbeiten, aber ich habe das Gefühl, der will das Beste für West Ham United. Und das ist das, was mich als Fan wahrscheinlich denken lassen würde, oh, okay, da ist einer, der ist ein Überzeugungstäter. Und das finde ich schon mal sehr gut. Und es sind ja ein paar Tools in der Truppe drin, das muss man ja schon sagen. Also Kudos auch gegen Chelsea nochmal herauszuheben, würde ich sagen, ist absolut Teil der Lösung. Somerville ist wahrscheinlich ein Transfer von Steiten, würde ich jetzt mal sagen, wo er sich klar durchgesetzt hat. Sieht soweit gut aus. Der hat sicherlich ein paar körperliche Schwierigkeiten noch gegen die Bums in der Premier League. Todibo, der noch nicht von Beginn an gespielt hat, würde ich denken, dass das eine riesen Soforthilfe ist. Guido Rodriguez, da hat man wahrscheinlich Kompromisse geschlossen, aber es ablösefrei passt. Sind sicherlich alles Lösungen. Zuma, Ogbonna, Aguerre endlich weg, also andere Innenverteidigung. Auch das passt für mich. Areola im Tor, da kann ich mit leben. Sie fangen an, dass sie zumindest an die Außenverteidiger gedacht haben. Wan-Bissaka ist jetzt nicht die Lieblingslösung, die ich hatte. Aber ist alles in Ordnung. Paqueta ist da, noch nicht gesperrt im Moment und damit eigentlich ein Superstar, wenn wir ganz ehrlich sind. Also es sind ein paar Dinge schon da und jetzt gilt es halt, die richtigen Schritte zu machen oder mehr noch, und das ist ja dann, glaube ich, der Satz, der es dann rund macht am Ende, hoffentlich lassen sie Steiten auch machen. Also Sullivan, Kretinski und dann ja letztlich noch die Familie Gold, die noch ein paar Prozent hat, aber Sullivan ist derjenige, der das Sagen hat im Verein und auch zu viel sagt, auch wenn er es nicht dürfte. Lässt er das zu, dass er sie weitermachen lässt und wirklich auch lässt er ihnen 2, 3, 4 Transferperioden Zeit, um die Mannschaft A umzubauen, B die Kultur umzubauen. Da habe ich meine Zweifel dran, ehrlich gesagt, aber nochmal, das ist wahrscheinlich zum Zeitpunkt auch fair, dass das jetzt ein wenig dauern wird, ehe man ja sich dann trifft, glaube ich.
Ja. Jetzt haben wir noch eine kleine Rubrik, dann sind wir eh schon wieder durch, wir sind schon wieder drüber, aber das, glaube ich, müssen wir mal kurz machen. Wir haben es lange nicht mehr gemacht, deswegen muss es nochmal sein. Den Player to Watch, wir haben einen Spieler ausgesucht, weil ich glaube, für die Leute, die es noch nicht gesehen haben, es gibt mal wieder einen, der to watch ist. Ich glaube, die meisten werden ja immer gleich sofort, irgendwie weiß jeder und wie auch immer, aber ich glaube, über Tyler Dibbling müssen wir kurz sprechen, macht ein herausragendes Jahr soweit hat eine herausragende Saison bis jetzt bei Southampton, ursprünglich aus der Chelsea-Jugend, also Southampton, dann Chelsea-Jugend, dann wieder zurück. So ein bisschen Jack Grealish Light, auch so was die Optik betrifft, auch so was mit den runtergezogenen Stutzen rechts außen, der momentan für Furore sorgt, jetzt auch ein Tor gemacht hat am Wochenende mit per Hacke, schönes Tor gegen United letzte Woche. Gegen United, das Spiel, das ich gemacht habe, da hat er einen Strafstoß rausgeholt, als er Dalot, glaube ich, zweimal dann stehen hat lassen in der Anfangsphase. Also richtig guter Spieler, richtig dynamischer Spieler. Ich finde sogar, was so die Tiefe betrifft, sogar ein bisschen direkter als Jack Grealish das ist. Und echt einer, auf den ich mich sehr gefreut habe. Ich habe das gelesen in der Vorschau schon, in den Saison-Previews, dass der als damals noch 17-Jähriger in der U23 schon richtig dominiert hat und jetzt quasi halt da jetzt in den, deswegen war es eigentlich klar, dass der die Chance bekommt im Profibereich, und das hat er jetzt bekommen und glaube ich, ist momentan so die Entdeckung der Saison von den jungen Spielern, die wir nicht kannten. Die meisten sind ja mittlerweile ziemlich schnell überall nachzulesen und jeder weiß, ah ja, den habe ich schon mal gehört. Aber ich glaube, das ist einer, jeder schmeißt mal einen Engländer rein, das ist okay, aber das ist wirklich jemand, den wir, glaube ich, noch ein bisschen öfter.
Ja, glaube ich auch. Der hat sowas an sich, so eine Art Furchtlosigkeit, die mir unglaublich gut gefällt. Erwartet man natürlich auch bei einem Jungen, der reinkommt, aber in einem Team, das zum Teil auch richtig auf die Mütze bekommen hat an den ersten Spieltagen, dann derjenige zu sein, der raussticht, das ist, glaube ich, schon nochmal besonders. Und deswegen, ja, der Nashworth wird den kennen, wird den wahrscheinlich schon länger in den Büchern gehabt haben, könnte ich mir sogar auch vorstellen für Man United. Jetzt lassen wir ihn erstmal ein bisschen arbeiten, alles in Ordnung, ist wahrscheinlich auch genau der richtige Arbeitgeber, den er im Moment hat, aber gefällt mir auch sehr, sehr gut, weil er sowas ganz Abgezocktes irgendwie an sich hat. Und ein guter Spieler ist, gute Ballkontrolle, glaube ich, hat sehr, sehr enge Ballführung auch. Wahrscheinlich auch sowas wie Beidfüßigkeit hat, wenngleich ich noch nicht genügend gesehen habe, um das zu sagen. Also, so richtig beidfüßig ist ja, glaube ich, niemand, aber hat zumindest beide Beine bei sich, links stärker, rechts aber okay. Ich mag die Arbeitsrate von dem, also der ist sich für nichts zu schade. Das heißt, er müsste auch gegen den Ball irgendwann mal vielleicht sogar etwas aktiver sein als Jack Grealish, hat eine gute Übersicht. Das ist wirklich schon sehr, sehr stark, und schwächentechnisch ist es wahrscheinlich dadurch gar nicht mehr so viel, weil er auch körperlich schon, finde ich, relativ weit ist für sein Alter. Aber da müssen wir jetzt erstmal abwarten, wie es dann auch nach der ersten unkonstanteren Phase ist. Aber ist schon gut. Das Tor gegen Ipswich, da sieht man das, glaube ich, auch ganz gut, Vororientierung, wie er Ball an- und mitnimmt. Ist in Ordnung.
Jetzt will ich ein Ceiling von dir, weil ich habe nämlich gestern nachgeschaut, was er bei FIFA hat, und wäre fast vom Stuhl gefallen.
Ja, natürlich viel zu wenig, weil die den wahrscheinlich noch nicht auf dem Schirm haben, würde ich jetzt mal tippen.
Was sagst du?
Jetzt muss ich mal hochrechnen. Ich würde sagen, im Moment gehe ich mit einer wahrscheinlich 83, ja, 84, vielleicht 83, würde ich sagen im Moment.
Mhm. 79.
Ja. Ja, also mein, gut, klar, irgendwie versteht man es auch, weil jetzt muss man erstmal abwarten, der hat jetzt eine Handvoll Premier League Spiele quasi gemacht, aber das ist der Spielertyp, den man, glaube ich, heutzutage sucht. Halbspur außen möglich, kreativ, kann Ball tragen, ist einigermaßen pressingresistent, hat einen guten Körper, also ja, deswegen ja, aber ich glaube, ich bin ganz einverstanden damit.
Ja, also, ja. Also 79 finde ich zu wenig. Darüber, glaube ich, brauchen wir nicht diskutieren. Aber ja, das ist ja sowieso in der heutigen Zeit.
Aber im nächsten Update hat er mehr.
Das braucht
nicht mehr. Also mindestens mal 81 und dann muss man halt mal schauen. Für mich ist immer es ist ja auch Blödsinn, in so Videospielkategorien zu denken an sich, aber wenn man das macht, dann ist für mich immer nochmal 85 die nächste Hürde. Ab 85 ist dann für mich so ungefähr Weltklasse. Auch wenn, glaube ich, das Spiel selber dann schon die 83, glaube ich, akzeptiert, aber das ist für mich der nächste Schritt nochmal, die Hürde, da habe ich ihn jetzt auch noch nicht drüber, aber wenn alles gut läuft, traue ich ihm eben sowas zu.
Ja, dann sind wir schon wieder durch. Wir können euch jetzt noch an die Hand geben, was wir an Spielen haben. Ich habe, wenn ich das nachschauen kann hier, ich habe am Samstag Arsenal gegen Leicester. Ja, das war's. Am Sonntag habe ich ein Zweitligaspiel. Deswegen, das war's.
Ich muss auch mal schauen. Ich weiß gar nicht. Ich hab am 28. Oh, Newcastle gegen Manchester City. Das wird aber ganz schön.
Das ist nicht schlecht. El Cashico, ja, habe ich das mal genannt.
Das glaube ich vielleicht. Mal schauen. Da macht man sie auch nicht so sehr beliebt, glaube ich. Nee, aber wird.
Ich weiß, da gibt's ja nette Antworten, aber das ist mir egal. Also ein bisschen Augenzwinkern darf dann schon mal dabei sein, Leute. Also in diesem Sinne, es ist 1:07, 1:08. Wir wollten eigentlich auf die 45 kommen, aber wir kriegen es einfach nicht hin. Ihr kriegt von uns immer Überlänge. Das ist nun mal so. In diesem Sinne, also wie gesagt, ihr kennt das Spielchen. Überall liken, überall teilen. Auch das wird immer mehr. Schreibt uns, wenn ihr irgendwie was wissen wollt, wenn ihr irgendwie Fragen habt, wenn ihr irgendwie Themen habt, wenn ihr geht's auch wieder passiert, wenn ihr im Podcast haben wollt. Ein deutscher Trainer in der Premier League ist mir letztens vorgeschlagen worden, öfter. Ihr könnt euch ungefähr vorstellen, wer das sein könnte. Wir versuchen das logischerweise, aber es ist alles immer nicht so einfach. In diesem Sinne, wie gesagt, teilen, liken, bewerten, positiv bewerten, am besten Kommentar bitte auch drunter lassen. Das hilft uns alles. Und fleißig auch kommentieren bei Instagram und so weiter und so fort. Und ja, uns einfach gewogen bleiben. Ich glaube, das ist das Beste, was ihr tun könnt. In diesem Sinne, oder gibt es noch irgendwas, Uli, haben wir was vergessen?
Nee. Ich glaube, das ist es im Wesentlichen.
Nee. In diesem Sinne, dann sage ich euch, wünsche ich euch eine wunderschöne Woche und sage wieder unser obligatorisches Cheers.